nächsten Jahr. Ich möchte jetzt gegen alles verstoßen, was ich jemals an Homiletik gelernt habe, und nicht mit einer Einleitung beginnen, sondern direkt mit einem Bibeltext. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. 2. Petrus 1, Verse 19 bis 21. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ich denke, diese Verse sind eine gute, treffende Einleitung zum letzten Vortrag unter dem Thema gesundes Bibelstudium. Was gilt mir und was gilt mir nicht? Gesundes Bibelstudium, was gilt mir und was gilt mir nicht? Nun hat Werner eben schon Eulen nach Athen getragen. Ich werde das wahrscheinlich ebenfalls tun, wenn ich hier versuchen wollte, uns hier von der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift zu überzeugen. Denn ich denke, dass wir alle, die wir heute hier sind, davon überzeugt sind. Und doch muss ich immer wieder feststellen, dass viele Christen mit dem Wort Gottes so umgehen, als ob sie das tatsächlich nicht glauben würden. Manche missbrauchen die Bibel als Steinbruch für ihre eigenen Gedanken, reißen Verse aus dem Zusammenhang und fügen sie willkürlich aneinander. Andere missbrauchen die Bibel als Losorakel, sodass es keinen Unterschied machen würde, wenn sie stattdessen ein Horoskop nehmen. Manchmal aber auch verdreht man die Schrift, ohne es zu merken, in der festen Überzeugung, dass man gerade dadurch ihrer vermeintlichen richtigen Lehre gerecht wird. Dazu nur ein paar Beispiele als Gedankenanstöße am Anfang. Sind etwa Christen auch heute verpflichtet, den Sabbat zu halten, also den Samstag als strikten Feiertag, wie es im Judentum üblich ist? Einige meinen das. Andere meinen, wir seien dazu verpflichtet, aber am Sonntag. Dritte wiederum sagen, dieses Gebot gilt für uns überhaupt nicht mehr. Das stimmt nun. Oder in einer Bibelstunde begründete ich einmal eine ethische Frage mit einer Stelle aus dem Alten Testament. Und prompt antwortete jemand, das ist ja aus dem Alten Testament und gilt uns nicht mehr. Stimmt das? Umgekehrt meint man oft, man könne neutestamentliche Aussagen immer direkt auf sich selbst beziehen. So etwa Johannes 16, Vers 13. Werner erwähnte es schon, Ronald ebenfalls. Also wo steht, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Sind diese Worte so gemeint, dass sie jedem von uns persönlich gelten? Im Sinne einer mystischen Leitung durch den Heiligen Geist, dass Gott direkt zu uns flüstert? Ist das überhaupt gemeint? Und unabhängig davon, was hier gemeint ist, gilt diese Verheißung allen Christen allgemein oder ist sie nur und ausschließlich direkt an die Apostel gerichtet? Ein weiteres Beispiel. Auf einer Konferenz ging es um den 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Dort spricht Petrus von der Wiederkunft Christi, vom Ende der Welt und dem jüngsten Gericht. Ein Bruder bemühte sich jedoch eifrig zu betonen, hier gehe es ums tausendjährige Reich. Petrus erwähnt dies dort nicht. Worum geht es da? Und geht diese Stelle uns persönlich an? Oder gilt sie für ganz andere Leute? Ein letztes Beispiel noch. Eine junge Dame, die der Heiligungsbewegung angehört, behauptete mir gegenüber, man könne hier auf Erden sündlose Vollkommenheit erreichen. Ich wies sie darauf hin, dass selbst der Apostel Paulus dies nicht erreicht hat und zitierte dazu Philipper 3, Vers 12, wo steht, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich vergleiche auch Römer 7, die Verse 14 bis 25 dort, besonders Vers 18. Nun, sie entgegnete darauf sinngemäß, Petrus schreibt ja, dass die Paulusbriefe nicht zu verstehen sind. Also beweist das gar nichts. Ah ja, so einfach hebelt man also rund die Hälfte des Neuen Testaments aus. Sehr geschickt, aber das ist nichts anderes als fromm kaschierte Bibelkritik. Nun will ich hier nicht auf alle diese Fragen im Einzelnen eingehen, die sollen nur als Gedankenanstoß gelten, denn wenn ich das alles erklären würde, dann könnten wir morgen früh noch hier sitzen. Aber diese Beispiele sollen uns deutlich machen, worum es geht. Denn wenn auch die Schrift Gottes inspiriertes, unfehlbares Wort ist und ihre Lehren grundsätzlich klar sind, so ist doch manches darin schwierig zu verstehen und nicht immer sofort deutlich, was uns gilt und was nicht. Darüber hinaus neigen wir dazu, die Bibel durch eine gefärbte Brille zu sehen. Wir lesen oft unser Vorverständnis in den Text hinein, statt sorgfältig darauf zu achten, was der Text in seinem Zusammenhang überhaupt sagt. Das ist ein besonders wichtiger Punkt, da uns dies unbewusst und daher unbemerkt unterläuft. Ich sollte eins schon am Anfang sagen, vorab: die Frage, was in der Bibel gilt mir persönlich, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich denke, diese Beispiele, die ich gerade nannte, zeigen das. Es gibt kein Patentrezept. Aber die Frage, was in der Bibel gilt mir persönlich und was nicht, lässt sich durchaus beantworten. Nur ganz so einfach ist es eben nicht. Denn wollen wir erkennen, ob ein Bibeltext uns persönlich gilt und wenn ja, inwiefern, dann müssen wir diesen vorher sorgfältig auslegen. Wir müssen erst objektiv feststellen, was dieser Text bedeutet, bevor wir ihn subjektiv auf uns persönlich anwenden können. Es bedarf also immer einer gründlichen Prüfung des jeweiligen Bibeltextes. Um nun das feststellen zu können, was uns gilt und was uns nicht gilt in der Schrift, müssen wir uns zwei Fragen stellen. So, und ich muss mir gerade die Frage stellen, wo ist Seite 7 meines Manuskripts geblieben? Das ist hervorragend, aber ich denke, wir schaffen es auch so weiter. So, ich habe ja hier noch die Zusammenfassung versteckt. Wir müssen uns einmal die Frage stellen, wie gehen wir mit der Bibel um? Und die zweite Frage, also damit gemeint ist, wie sieht unser Umgang mit der Bibel tatsächlich aus? Ja. Und die zweite Frage lautet, wie müssen wir mit der Bibel umgehen? Also wie müssen wir es richtig machen? Und bevor ich darauf komme, wie wir oder welche Fehler wir oft mit der Schrift machen, möchte ich noch drei weitere Bibelverse vorlesen, die einige wichtige Dinge auf den Punkt bringen. Erstens, in Lukas 10, Vers 25 bis 26 heißt es: Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Christus setzt nicht nur die göttliche Inspiration, sondern auch die Klarheit der Schrift als selbstverständlich voraus. Er setzt voraus, das, was im Gesetz geschrieben steht, ist klar verständlich. Sonst könnte er ja nicht fragen: Was liest du? Was steht geschrieben? Ja. Ronald erwähnt es eben schon, Werner ebenfalls, was Mose in 5. Mose schrieb und Paulus in Römer 10 zitiert: Das Wort ist nicht unendlich fern, man muss nicht über den Ozean schippern, um es von irgendwo zu holen, sondern das Wort ist dir nahe. Es ist das Wort, was wir in der Schrift haben, und dieses Wort ist grundsätzlich klar. Dann der zweite Punkt, 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16, dort schreibt Paulus, was eben die eine junge Dame aus der Heilungsbewegung mir gegenüber erwähnte und doch etwas verzerrt darstellte: In diesem, also in den Briefen des Paulus, ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. 2. Petrus 3, Vers 15 bis 16. Nun, wenn Petrus auch schreibt, dass manches in der Schrift schwer zu verstehen ist, so heißt das noch lange nicht, dass alles schwer zu verstehen wäre oder dass überhaupt nichts zu verstehen wäre. Ja? Ganz im Gegenteil, selbst Paulus geht davon aus, dass sogar Kinder die Schrift verstehen können. Wenn wir in 2. Timotheus 3, Vers 15 lesen, da schreibt er an Timotheus, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil. Ja, also Paulus setzt hier voraus, selbst als Kind kann man die Bibel verstehen. Jemand sagte hierzu einmal sinngemäß, die Schrift ist wie ein Fluss, durch den Kinder waten können und durch den Elefanten schwimmen müssen. Dann drittens, eng verbunden mit der Klarheit der Schrift, ist auch die Allgenugsamkeit der Schrift. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 lehrt nicht nur, dass die Schrift von Gott eingegeben ist, sondern Paulus sagt dort, sie ist nützlich zur Belehrung. Und dann Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. So nach der Schlachterbibel von 1951. Also Vollkommenheit bedeutet nicht, göttlich zu sein, bedeutet nicht, alles perfekt halten zu können, sondern hier in dem Zusammenhang, gerade wie Paulus es sagt und auch an einigen anderen Stellen, ist damit gemeint, dass jemand im Glauben gereift ist, wie jemand vom Kind zum Erwachsenen reift. Ja? Und die Schrift ist alles, was wir dazu brauchen. Die Schrift ist alles, was wir zum Leben als Christ brauchen und darüber hinaus brauchen wir nichts. Noch mehr, wir sollen auch nicht über die Schrift hinausgehen. 1. Korinther 4, Vers 6 schreibt Paulus, dass wir nicht über die Schrift hinausgehen sollen. Und wenn die Bibel uns auf das Wort Gottes verweist, dann verweist sie uns nicht auf persönliche Offenbarungen oder neue Offenbarungen und Prophezeiungen, sondern immer auf das, was geschrieben steht. Nun, wenn wir fragen, wie gehen wir mit der Bibel um, so müssen wir oft feststellen, dass selbst gläubige Christen einige schwere Kardinalfehler beim Umgang mit der Schrift begehen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist auf mir schon des Öfteren passiert. Und ich möchte sehr darum bitten, Spurgeon sagte einmal so schön, man solle nicht viel über Irrlehren predigen, denn die Hörer schliefen gewöhnlich dann am festesten, wenn man die richtige Lehre predigt, passten dafür aber umso besser auf, wenn man die Irrlehren schildert. Und am Ende übernehmen sie die Irrlehre. Ja? Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht passieren, sondern dass wir noch hellwach sind und es auch bis zum Schluss des Vortrags bleiben. Falls ich zwischendurch einschlafen sollte, ich bin auch schon sehr müde, bitte Bescheid sagen, damit ich aufwache. Ja? Okay. So, wenn ich nun 4 Kardinalfehler nenne, dann sind das bestimmt nicht die einzigen, die man begehen kann, aber sie sind doch sehr weit verbreitet. Kommen wir zum ersten Kardinalfehler. Da muss ich an meinen alten Mathelehrer denken. In der Bruchrechnung hat er immer schön gesagt, kürzen, kürzen, ruft's aus dem Wald. Und als Theologe muss ich sagen, Kontext, Kontext ruft's aus dem Wald. Ja? Wir müssen den Kontext, den Zusammenhang der Schrift immer beachten. Wir können keine Bibelverse einfach rauspicken. Ein Paradebeispiel dafür ist die sogenannte Rösselsprung-Methode. Das ist etwas, was die Zeugen Jehovas besonders gut und besonders gerne können. Man reißt einzelne Verse oder Halbsätze aus ihrem Zusammenhang, springt kreuz und quer durch die Bibel, ja, so nach dem Motto von Offenbarung zu 2. Mose, zu Hesekiel, zurück zu 3. Mose und dann nach vorne zur 1. Thessalonicher, bis den Hörern oder Lesern so schwindelig ist, dass sie schließlich alles glauben, was man denen erzählt. Ja. So sollen wir nicht mit der Bibel umgehen. Aus dem Zusammenhang gerissene Verse oder Halbsätze ergeben niemals ein harmonisches Lehrgebäude, auch wenn es vielleicht so scheinen mag. scheinen mag. Das Dumme ist nur, dieses Privileg haben nicht die Zeugen Jehovas. Auch Evangelikale, auch wir können sowas manchmal richtig prima. Dazu ein paar Beispiele. Wer kennt denn zum Beispiel nicht das Bibelpanorama? Ja, es ist ein sehr beeindruckendes Buch, tolle Grafiken. Aber wenn man sich mal die biblischen Belegstellen unter die Lupe nimmt, dann stellt man doch oft fest, da sind einfach Verse aus dem Zusammenhang herausgegriffen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt dieses konkrete Buch, es gibt auch noch viele andere in der Richtung. Das Problem ist, so eine Grafik ist unheimlich beeindruckend. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und dann prüft man oft nicht mehr, was geschrieben steht. Ja. Ein zweites Beispiel, wer kommt ins tausendjährige Reich? Arnold Fuchtenbaum meint, das werde unter anderem in Psalm 24 beantwortet. Zitat, hier geht es um die Errichtung des Reiches und die gottgefällige und rechte Art eines Menschen, der zu jener Zeit mit Gott verbunden ist. Zitat Ende. Es fragt sich nur, wie Fuchtenbaum darauf kommt. Denn Psalm 24 handelt vom alttestamentlichen Gottesdienst in Jerusalem und von einem tausendjährigen Reich ist dort überhaupt nicht die Rede. Es heißt dort, dass man nur mit unschuldigen Händen und reinem Herzen vor Gott treten kann, in Vers 3 und 4. Aber das fordert Gott häufig in der Bibel. Sprechen all diese Stellen deshalb vom tausendjährigen Reich? Ich denke, wir merken, wo der Hase langläuft. Ja? Und die Rösselsprung-Methode kann man, wenn man aufpasst, denke ich, schon recht gut durchschauen. Aber ein mindestens genauso großes Problem besteht darin, wie viele Christen die Bibel persönlich auf sich anwenden. Sie begehen oft folgenden Kardinalfehler, der mit dem ersten eng verwandt ist. Also der zweite Kardinalfehler lautet, man stellt die dritte Frage vor der ersten. Man stellt die dritte Frage vor der ersten. Goethe brachte das mal so schön in einem Zweizeiler auf den Punkt. Im Auslegen seid frisch und munter. Legt ihr es nicht aus, so legt was unter. Denn die erste Frage, die wir an einen Text stellen müssen, lautet nicht, was heißt das für mich? Sondern, wie ich eben schon den Herrn zitierte in Lukas 10, was steht geschrieben? Wir können aus einem Text keine persönliche Anwendung ableiten, die nichts mit dem Text zu tun hat. Denn ein Text, so sagt es jemand mal so schön, ein Text kann nie das bedeuten, was er nie bedeutet hat. Wir müssen also erst einmal feststellen, was der Bibeltext überhaupt bedeutet. Und ich sagte, die dritte Frage, weil auch die zweite Frage nicht lautet, was heißt das für mich? Die zweite Frage lautet, an wen richtet dieser Text sich überhaupt erstmal direkt und ursprünglich? Was bedeutet er für den ursprünglichen Adressaten? Und erst wenn das geklärt ist, dann können wir fragen, was dieser Text für uns bedeutet. Das heißt, wie wir diese ursprüngliche Bedeutung auf uns heute anwenden können. Ja. Dritter Kardinalfehler. Man versteht bildlich gemeintes wörtlich und umgekehrt. Wir wissen ja, wenn es nach unserer Qualitätspresse geht, dann sind die gefährlichsten Fanatiker auf der Welt christliche Fundamentalisten, die Bibel wörtlich nehmen. Ganz gefährlich. Also Leute, die sowas Schlimmes tun, wie ihre Feinde zu lieben, Scheltwort mit Segen, Böses mit Gutem zu vergelten und die linke Wange hinzuhalten, wenn einer auf die Rechte schlägt. Allerdings bekommen wir in der Tat ein Problem, wenn wir alles in der Bibel wörtlich nehmen. Manche haben vielleicht schon mal die Fangfrage von Bibelkritikern gehört. Wenn Sie die Bibel wörtlich nehmen, reisen Sie dann auch gemäß 2. Timotheus 4, Vers 13 nach Troas zu Karpus, um dort den Mantel des Paulus zu holen? Natürlich würde keiner, der noch bei Trost ist, das buchstäblich auf sich beziehen. Oder ist es schon mal jemandem passiert, dass er folgende Bibelverse wörtlich auf sich angewendet hat? Matthäus 18, Vers 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Ist es besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen? Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Nun, wenn ich mich so umgucke, ich glaube, wir haben hier wenig Einäugige oder Einarmige sitzen. Ich glaube, gar keinen. Es ist klar, natürlich meint der Herr dies bildlich. Und jeder, der bei gesundem Menschenverstand ist, wird das sehen und erkennen. Also diese Fangfrage der Bibelkritiker ist natürlich ein dummer Strohmann. Das Problem ist ein anderes. Die Bibel steckt voller Bildworte, das wissen wir alle. Und wenn wir diese Bildworte wörtlich nehmen, oder was auch bei Redewendungen sein kann, ja, oder wenn wir umgekehrt wörtlich gemeint um eine bildliche Bedeutung unterschieben, dann tun wir der Bibel Gewalt an. Und das Problem ist eben, was ist wie gemeint? Dazu ein paar Beispiele. Die Worte Jesu, dies ist mein Fleisch, dies ist mein Blut, waren ja bekanntlich Anlass zum berühmt-berüchtigten Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli. Meinte Jesus das wörtlich, so Luther? Oder meinte er es bildlich, so Zwingli? Ronald erwähnte es schon in seinem Vortrag, in Johannes 6 spricht Jesus auch davon, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Und in Vers 63 und 64 erklärt er dies. Er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Jesu Fleisch essen und sein Blut trinken ist somit bildlich gemeint. Und nebenbei bemerkt, was auch nicht unwichtig ist, der Herr lehrt hier, dass der Geist durch sein Wort wirkt und durch nichts anderes. Jesu Fleisch essen und Jesu Blut essen ist bildlich gemeint und Luther erlag hier also offensichtlich einem Irrtum. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Brüder Jesu. Das Beispiel wird Werner freuen, als Ex-Katholiken. Laut katholischer Dogmatik ist Maria, die leibliche Mutter unseres Herrn, immerwährende Jungfrau. Also angeblich habe sie auch nach der Geburt Jesu niemals ehelichen Verkehr mit Josef gehabt. Da stört es doch sehr, wenn die Bibel mehrfach Jesu Brüder und Schwestern erwähnt. Die Brüder sogar mit Namen. Darum darf das einfach nicht wörtlich verstanden werden, weil das ja der unfehlbaren Dogmatik des unfehlbaren Lehramts widerspricht. Flugs werden also Jesu Brüder und Schwestern zu Cousins und Cousinen erklärt. Der Witz ist, es gibt andere katholische Ausleger, die meinen, Josef sei Witwer gewesen und die Brüder und Schwestern, von denen hier die Rede ist, das seien seine Kinder aus erster Ehe, also Jesu Stiefbrüder und Stiefschwestern. Kann mir vielleicht jemand erklären, was denn nun von beiden stimmt? Ja? Oder ist hier vielleicht der Wunsch der Vater des Gedankens? Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nun ist es nicht nur so, dass man Wörtliches und Bildliches verwechseln kann. Oft erkennen wir sogar, dass Bildrede vorliegt und verstehen sie trotzdem falsch. Da gibt es zum Beispiel im Alten Testament die Redewendung zu jemandes Herzen reden. Nun, wenn wir in unserem Denken von der Romantik geprägt sind, wie Werner das eben angeführt hat, dann verbinden wir damit oft sofort und intuitiv romantische Gefühle. Ja, also zu jemandes Herzen reden, da ist dann gleich eine Liebesgeschichte mit dabei. Das ist ja auch klar, denn in Ruth 2, Vers 13 steht dieser Ausdruck in Bezug auf Boas und Ruth. Nächstes Argument dafür. 1. Mose 34, Vers 3, Sichem und Dina, ebenfalls eine Love Story. Also, müsste doch klar sein, ja? Aber, jetzt wird's kriminell. Auch Josef redete zum Herzen seiner Brüder. 1. Mose 50, Vers 21. Und Hiskia redete zum Herzen aller Leviten. 2. Chronik 30, Vers 22. Joab schließlich forderte David auf, also der General Davids, Rede zum Herzen deiner Knechte, also der Kriegsleute. 2. Samuel 19, Vers 8. Nun, ich glaube nicht, dass Josef ein romantisches Liebesverhältnis mit seinen 11 Brüdern hatte, oder Hiskia mit den Leviten, oder David es mit seinen Kriegsleuten haben sollte. Dieser Ausdruck bedeutet schlicht, freundlich mit jemandem reden oder jemandem freundlich zureden. Und so steht es auch in der Lutherbibel. Noch ein letztes Beispiel, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, wie sind diese Worte Jesu doch schon malträtiert worden? Augustinus hat es meines Wissens nach erfunden. Und zwar hat er dieses Gleichnis allegorisch überfremdet. Also Allegorie ist die Kunst und Wissenschaft, aus einem Text jedes, aber auch jedes Wort bildlich zu deuten. Der unter die Räuber Gefallene steht somit für Adam oder den Menschen als Sünder. Die Räuber, das sind dann natürlich der Teufel und die Geister der Hölle, die den armen Menschen zur Sünde verführt haben. Der Priester und der Levit, das versteht Augustinus erstaunlich wörtlich, das sind nämlich die bösen Juden. Aha, Nachtigall, ich höre dir trapsen, wa? Der Samariter, das ist natürlich Christus, der selbstlos dem gefallenen Sünder hilft. Öl und Wein, das deutet man auf den Heiligen Geist und das Blut Christi oder auf die Sakramente der Firmung und der Eucharistie. Die Herberge, das ist die Kirche oder die Gemeinde. Das Kostgeld, das der Samariter dem Herbergswirt zahlt, das ist Christi Opfer. Und der Wirt der Herberge schließlich, das ist der Apostel Paulus, der die Gemeinde mit dem Wort Gottes nährt. Nur eins wird hier nicht erklärt. Was ist eigentlich mit dem Lasttier gemeint, auf das der barmherzige Samariter den Überfallenen legt? Nun, ein solcher Esel ist, wer eine derart absurde Auslegung schluckt. Kommen wir zum 4. Kardinalfehler. Man schreibt Wörtern falsche Bedeutungen zu. Vor längerer Zeit las ich mal einen Aufsatz zu diesem Thema, dessen Titel ins Deutsche übersetzt ungefähr lautet: Was Wörter bedeuten, wenn sie etwas bedeuten. Gut getroffen. Denn manche, die glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, und das ist ja auch richtig, übertreiben es dennoch gewaltig. So liest man oft in verschiedene Wörter Bedeutungen hinein, die diese überhaupt nicht haben. Oder zumindest nicht im jeweiligen Zusammenhang. Oder andere Variante davon, man behauptet, ein Wort habe immer und überall dieselbe Bedeutung. Stimmt das? Vielleicht mal zu Anfang ein leichtes Beispiel, kommt nicht in der Bibel vor. Woran denken wir, wenn wir das Wort blau hören? Zunächst mal an eine Farbe, richtig? Aber wenn jemand blau macht, dann stellt er keine Farbe her, sondern bleibt unerlaubt der Arbeit oder Schule fern. Außerdem ist jemand blau, wenn er betrunken ist. Zumindest auf Deutsch. Übersetzt man sowas nämlich wörtlich ins Englische und sagt, Paul is blue, dann heißt das nicht, Paul ist betrunken, er ist nicht angeheitert, sondern ganz im Gegenteil, er ist tief traurig. Ja? Jetzt werden vielleicht einige einwenden, mit der Bibel ist das aber anders. Darum ein paar biblische Beispiele. Bezeichnet das Wort aber immer einen Gegensatz? Natürlich, werden Sie sagen. Aber, und dieses Aber ist durchaus als Gegensatz gemeint, in einer Bibelstunde stolperte eine junge Schwester über ein Aber im Text, das als Gegensatz verstanden irgendwie keinen Sinn ergab. Sie hakte nach, mit Recht. Denn das Wort, das dort steht, ist ein anderes als das, welches immer einen Gegensatz ausdrückt. Also es gibt im Griechischen verschiedene Wörter, genauso wie in anderen Sprachen, und die haben immer wieder eine andere Nuance. Und hier in dem Fall war es schlicht und ergreifend ein rhetorisches Füllwort, das von einem guten griechischen Stil einfach verlangt wird, das aber als solches keine Bedeutung in sich trägt. Es ist, als ob ich hier, ich meine, wenn man sich den Vortrag nachher anhört, dann wird es einem eher auffallen, als wenn ich jetzt hier live rede, als wenn ich jetzt Worte sage wie also, nun, ja, oder ja, genau. Ja heißt dann auch nicht immer eine Bejahung. Es sind oft Worte, die einfach aus Gründen des Stils vorkommen, die aber keine Bedeutungsträger sind. Dann ist da zum Beispiel in der Bibel das Wort Berufung. Auch das bedeutet nicht überall dasselbe. Der Herr Jesus zum Beispiel benutzt dieses Wort in einem anderen Sinn als Paulus. Meint unser Herr damit den allgemeinen Ruf des Evangeliums, der sich an die Hörer richtet, also unabhängig davon, ob sie glauben oder nicht. Ja, also viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das heißt, das Evangelium wird an viele verkündigt, aber nur wenige sind vom Vater auserwählt, dass sie es im Glauben annehmen. Ja. Paulus hingegen meint mit Berufung das Ziel der ewigen Herrlichkeit, zu dem die Auserwählten Gottes berufen sind. Ja, also Paulus hat mit demselben Wort, haargenau demselben Wort, einen anderen Inhalt im Sinn. Und da muss man aufpassen, welcher Autor benutzt welches Wort. Ja. Da kann man auch schwer ins Schleudern kommen, wenn man das nicht beachtet. Und zu guter Letzt zitiere ich einmal einen Halbsatz aus der revidierten Elberfelder Bibel, 2. Timotheus 2, Vers 15, lautet, da geht es im Kontext um einen Arbeiter Gottes, der sich nicht zu schämen braucht und der, Zitat, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. So die revidierte Elberfelder. Und manche wollen mit dem wortwörtlichen Verständnis dieses Verses begründen, dass sie das Wort Gottes recht schneiden und dann die Schnipsel wieder so zusammenkleben, wie es ihr theologisches System vorgibt. Ja? Das ist hier natürlich nicht gemeint, sondern dieser Ausdruck ist eine griechische Redewendung. Und sie bedeutet schlicht, dass jemand mit einer Sache fachmännisch richtig umgeht. Also der Hintergrund ist der Straßenbau. Wenn man eine Straße durchs Gelände legte und da stand ein Berg im Weg, dann hat man die Straße nicht bergauf gelegt oder um den Berg rum, dann hat man durch den Berg gerade durchgeschnitten. Und wer ein guter Straßenbauer war, der konnte das gut und daher hat sich dann der Sinn im Nachhinein ergeben, etwas in gerader Richtung schneiden, als Redewendung für etwas fachmännisch gut ausführen. Und auf die Bibel bezogen heißt das dann natürlich, Gottes Wort richtig auslegen. Übrigens, kleiner Scherz am Rande, wer zu Hause mal nachschlagen möchte, jemand, der das Wort Gottes gerade geschnitten hat, findet sich in Jeremia Kapitel 36. Könnt ihr mal zu Hause nachlegen. Jeremia Kapitel 36. In der Schlachterbibel von 1951 steht das sehr schön übersetzt, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Darum geht's. Und das führt uns zum zweiten Hauptteil, um festzustellen, was in der Bibel uns persönlich gilt, müssen wir fragen, wie müssen wir mit der Bibel umgehen? Wie müssen wir mit der Bibel umgehen? Also bitteschön, jetzt erst recht wach werden, jetzt kommt's, wie es richtig ist, und bitte nicht die Fehler von eben merken. Höchstens als abschreckendes Beispiel. Wie müssen wir mit der Bibel umgehen? Nun, dazu ist erstmal zu beachten, Gott bedient sich menschlicher Sprache, um uns sein Wort mitzuteilen, und die funktioniert nach bestimmten Regeln. Gott bedient sich menschlicher Sprache, um uns sein Wort mitzuteilen, und die funktioniert nach bestimmten Regeln. Die erste Hälfte davon, Gott bedient sich menschlicher Sprache. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, wie das Moslems vom Koran glauben. Die Bibel wurde nicht in einer himmlischen Spezialsprache geschrieben, was die Theologen des 18. oder 17. Jahrhunderts teilweise wirklich glaubten. Wenn sie das Griechisch des Neuen Testaments mit dem klassischen Griechisch verglichen, dann stellten sie fest, ja, die Sprache, die weicht voneinander ab. Ja? Aber das liegt nicht daran, dass das eine himmlische Sprache wäre, sondern die Bibel wurde in drei ganz gewöhnlichen Sprachen verfasst, nicht in einer Spezialsprache, die nur für besonders Geistliche zu deuten sei. Im Alten Testament Hebräisch und Aramäisch teilweise und im Neuen Testament Griechisch, und zwar nicht das Klassische, sondern das, was damals das einfache Volk sprach. Na gut, Lukas und Paulus bilden da manchmal ein paar Ausnahmen als etwas gebildetere Herrschaften. Deswegen freut sich jeder Bibelübersetzer, der den Johannes übersetzt, das ist viel einfacher. Ja. Alle Sprachen haben ihre grammatikalischen Regeln, die zu beachten sind. So ist es auch mit der Bibel und dazu später noch ein bisschen mehr, aber nur ein bisschen. Darüber hinaus ist wichtig, dass die Bibel von verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten in bestimmten Situationen geschrieben wurde. Gott bediente sich Menschen als Werkzeuge, ohne dabei ihre Individualität auszuschalten. Und all das fließt in die Bibel mit ein. Bibelkritiker werfen uns gerne vor, an eine sogenannte Diktatinspiration zu glauben. Also als ob wir glauben würden, Gott hätte die Bibel Wort für Wort Menschen diktiert. Es gibt durchaus Teile in der Schrift, wo das der Fall ist. Aber wer die Bibel kennt, weiß, das so allgemein zu sagen, ist einfach Humbug. Jesaja hat einen anderen Stil als Amos. Paulus schreibt anders als Johannes. Lukas anders als Markus. Das sieht man sogar in Übersetzungen. Ja? Also dazu braucht man kein Experte oder eingeweihter Wissenschaftler zu sein oder was auch immer. Ja? Sogar bei ein und demselben Autor ist der Stil oft ganz gewaltig unterschiedlich. Ja? Zum Beispiel der erste Petrusbrief und der zweite. Die unterscheiden sich sehr im Stil voneinander. Aber das liegt nicht daran, wie es die Bibelkritiker gerne behaupten, dass Petrus den zweiten Brief gar nicht geschrieben hätte, sondern wenn man in 1. Petrus 5, Vers 12 guckt, dann steht da drin, dass Silvanus diesen Brief als Sekretär mitverfasst hat. Und ein Sekretär damals war kein menschliches Diktiergerät. Ein Sekretär war damals aktiv an der Verfassung eines Briefes mitbeteiligt. Also Petrus war im Griechischen nicht Muttersprachler. Ja, er sprach Galiläisch, also ein Aramäisch mit einem furchtbaren Akzent, was in Jerusalem sofort auffiel. Wir kennen die Geschichte, ja? Das wäre, als ob ich versuchen würde, Bayerisch oder Sächsisch zu reden. Er wird sofort auffallen, dass ich nicht von da bin. Ja. Und all das fließt in die Bibel mit ein. Und wenn nun Petrus beim ersten Brief Silvanus, der offensichtlich ein gebildeter Grieche oder Römer war, als Helfer hatte, ja, dann ist es doch kein Wunder, dass sein Griechisch in dem Brief ein anderes ist, als in dem zweiten Brief, den er offensichtlich allein geschrieben hat. Nun gibt es ein paar ganz Schlaue, die sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber weil sie so menschlich ist und von fehlbaren Menschen geschrieben wurde, kann man nicht sagen, dass sie unfehlbar sei. Sehr schlau eingefädelt. Als ob Gott unfähig wäre, sich unfehlbar und unmissverständlich mitzuteilen. Das lehrt in letzter Konsequenz die sogenannte Hermeneutik der Demut. Das ist eine Sache, die vor einigen Jahren in Amerika aufkam und jetzt auch in Deutschland immer populärer wird, von Evangelikalen immer mehr propagiert wird. Hier in Deutschland zum Beispiel angefangen bei Professor Heinz-Peter Hempelmann, früher Leiter des Liebenzeller Seminars. Und das Traurige ist, Ende 2003 einigten sich alle Vollmitglieder in der Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten darauf, nachdem es lange Streit darum gab. Vorher war es so, viele, unter anderem die Dozenten der FDA, sagten, das ist Bibelkritik, das müssen wir ablehnen. Und Hempelmann warf andersrum Leuten wie Stadelmann und Co. vor, ihr seid die wahren Bibelkritiker. Denn man höre und staune, wer sagt, dass die Bibel unfehlbar ist, der presst sie in ein menschliches Korsett von menschlichem Denken und unterwirft sie damit dem menschlichen Denken. Also, Entschuldigung, wenn der Herr Jesus sagt, dass die Schrift unfehlbar ist und ich sage letzten Endes, das stimmt nicht, ist das Demut? Also das ist doch irgendwie seltsam. Ja. Das Traurige ist, Ende 2003 hat sich die Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten darauf geeinigt, diese sogenannte Hermeneutik der Bibel, Hermeneutik der Demut auch als angeblich bibeltreu stehen zu lassen. Da sind sie alle umgefallen, bis auf ein oder zwei, die daraufhin gesagt haben, wir kündigen unsere Vollmitgliedschaft, sind nur noch Gastmitglieder. Tja, wenn Christus sagt, dass die Schrift unfehlbar ist, dann können wir nicht sagen, dass wir schlauer sind als er. Ja. Wer wollte denn feststellen, was in der Bibel richtig ist und was nicht? Sind Theologen klüger als Christus? Die Hermeneutik der Demut entpuppt sich somit nicht nur als Widerspruch in sich selbst, sondern auch in Wahrheit als zutiefst bibelkritisch. Nein, Gott ist nicht unfähig, sich uns unfehlbar und unmissverständlich mitzuteilen. Solche Leute vergessen wohl, dass Gott allmächtig ist. Und er kann das durchaus tun, selbst durch fehlbare Menschen. So sagt er in 2. Mose 4, Vers 11 zu Mose: Wer hat des Menschen Mund gemacht? Und wer macht stumm, macht taub, macht sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Gott kann sich uns also durchaus unmissverständlich und unfehlbar durch die Heilige Schrift offenbaren. Doch was heißt hier Gott kann? Er hat es auch getan. So wie wir am Anfang lasen, 2. Petrus 1, Vers 21, niemals wurde eine Weissagung der Schrift aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten Menschen im Auftrag Gottes. Gott bedient sich also menschlicher Sprache und menschlicher Werkzeuge, um sich uns in der Schrift zu offenbaren. Und dass die Bibel von fehlbaren Menschen verfasst wurde, ändert nichts daran, dass sie Gottes unfehlbares Wort ist. Weil er dahinter steht, weil er es geleitet, weil er es inspiriert hat. Aber wenn wir den Sinn eines Bibeltextes recht verstehen wollen, müssen wir beachten, dass die menschlichen Verfasser einen jeweils verschiedenen Stil und Sprachgebrauch haben und dass jeder Text in einem unterschiedlichen historischen Kontext entstanden ist. Und wenn man das ausblendet, fällt man genauso vom Pferd, wenn man das andere ausblendet. Ja. Also Gott bedient sich menschlicher Sprache, um uns zu offenbaren. Und der zweite Unterpunkt: Sprache funktioniert nach bestimmten Regeln, die beachtet werden müssen. Keine Sprache der Welt vermittelt irgendeinen Inhalt durch einen sinnlosen Wortbrei. Das gibt es einfach nicht. Jede Sprache hat Regeln. Und wenn dem nicht so wäre, könntet ihr mich jetzt nicht verstehen. Ja? Es sei denn, ich spreche Chinesisch. Ne? In der Bibel ist das auch nicht anders. Auch die biblische Sprache hat Regeln. Es gibt Grammatik. Es gibt den Fachbereich der Syntax, der befasst sich damit, befasst sich mit dem äußeren Aufbau von Sätzen und welche Auswirkungen dieser Aufbau auf die Bedeutung der Sätze hat. Also jetzt keine Angst, ich will euch jetzt nicht mit Fachchinesisch erschlagen. Nur kurz ein Beispiel. Wenn ein Satz mit denn beginnt, was sagt uns das? Das heißt immer, er liefert eine Begründung zu dem, was vorher steht. Gerade der eben zitierte Vers 2. Petrus 1, Vers 21 fängt mit einem denn an. Das heißt, er begründet, warum man laut Vers 20 kein Wort der Schrift eigenmächtig auslegen darf. Weil sie Gottes Wort ist und nicht eben bloß Menschenwort. Vers 21 sagt übrigens auch, dass mit dem prophetischen Wort, das in Vers 19 erwähnt wird, die Heilige Schrift gemeint ist und keine Offenbarungen, die über die Schrift hinausgehen. Als weiteres Beispiel könnte man anführen 1. Korinther 11, ab Vers 2 bis 16, da ist eine wahre Kaskade von Sätzen, wo einer nach dem anderen mit denn anfängt. Das heißt, all das ist eine in sich geschlossene logische Argumentation des Paulus, wo er eins mit dem anderen begründet und nicht, wie es einige wenige Theologen behaupten, dass Paulus hier vermeintlich eine falsche Meinung der Korinther zitieren und dann jeweils widerlegen würde. Also dagegen spricht dann die Grammatik des Kontextes und auch der einzelnen Sätze. Die in einem Text verwendete Grammatik ist also unbedingt zu beachten, will man diesen richtig verstehen. Wem es möglich ist, dem empfehle ich natürlich, die biblischen Sprachen zu lernen, und zwar gründlich, denn in diesem Bereich ist wohl nichts gefährlicher als ein gesundes Halbwissen. Ja. So nach dem Motto, ich habe mal meine Nase in ein Wörterbuch gesteckt und seitdem weiß ich in allem Bescheid und weiß alles besser. Ja. So soll es nicht sein, aber das große Aha-Erlebnis für mich war, nachdem ich dann endlich meine Hausaufgaben in den Sprachen gemacht hatte, niemand, der die biblischen Sprachen nicht versteht und eine gute, gängige Übersetzung hat, braucht zu meinen, dass die gelehrten Herren Theologen viel mehr und viel besser wüssten als er. In jeder guten, gesunden Bibelübersetzung, wie, ich zähle es mal in alphabetischer Reihenfolge auf, Elberfelder, Luther, Menge, Schlachter, es mag noch mehr geben, ja, in jeder dieser guten, wortgetreuen Bibelübersetzungen ist das Wort Gottes normalerweise so getreu wiedergegeben, dass wir uns darauf verlassen können. Und dass es nicht so ist, wie es viele Leute behaupten, die von der Bibel nur die Buchdeckel kennen. Ja, die Bibel ist ja so unverständlich und man kann das ja gar nicht kapieren. Ja. Das ist nicht so. Auch wer nur Zugriff auf Übersetzungen hat, kann durchaus den Sinn des Bibeltextes richtig erfassen, wenn er es in Übersetzungen liest, die zuverlässig ist und vielleicht auch mehrere Übersetzungen miteinander vergleicht. Also Übersetzungen sind leider nicht immer unfehlbar. Die Luther hat ihre Schwachstellen, die Elberfelder hat auch ihre Schwachstellen oder die Schlachter, aber alle haben sie auch ihre Stärken. Ja. Vor allzu freien Übertragungen möchte ich bei dieser Gelegenheit dringend abraten, denn also ich denke da etwa an Gute Nachricht Bibel oder noch schlechter ist die Hoffnung für alle, auch wenn sie das Etikett bibeltreu evangelikal hat. Diese Übersetzungen meinen, den Gedanken der Schrift in heutigem Deutsch wiederzugeben, aber oft geben sie auch nur den Gedanken ihrer Übersetzer wieder und die irren sich doch des Öfteren. Ja. Also daher Vorsicht bei freien Übertragungen. Ich empfehle lieber wortgetreue Übersetzungen, wobei damit nicht gemeint ist, dass es eine ganz buchstäbliche Übersetzung sein muss. Also wie zum Beispiel die alte Elberfelder, die würde ich nicht empfehlen. Die ist so buchstäblich, dass es einen schon wehtun kann, wenn man an seine eigene Muttersprache denkt. Ja. Also, die Grammatik ist wichtig, um den Sinn eines Textes zu erfassen. Der Sinn eines Textes ist sogar in einer guten, wortgetreuen Übersetzung nachvollziehbar, auch für Nicht-Sprachgelehrte. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Ich sprach eben schon das Stichwort Redewendung an. Ja? In diesem Fall geht die Bedeutung eines Textes ja über die Grammatik hinaus. Das heißt, man kann nicht allein anhand der Grammatik feststellen, was ein Text denn nun bedeutet. Ja? Um nicht missverstanden zu werden, ich will jetzt hier nicht etwa dem sogenannten vierfachen Schriftsinn das Wort reden. Ja? Das ist ein Irrtum, den man vom Mittelalter an oder von der Antike sogar an bis zur Reformationszeit für maßgeblich hielt. Danach gäbe es angeblich neben dem Wortsinn der Schrift noch drei tiefere, angeblich tiefere Bedeutungen. Und die Reformatoren, die haben das vollkommen zu Recht verworfen. Denn der Sinn der Schrift besteht allein in ihrem Literalsinn. Also Literalsinn, das heißt Wortsinn so verstanden, dass die Bibel natürlich nicht immer buchstäblich zu nehmen ist. Also wenn Johannes davon spricht, dass er einen Engel sah, dessen Beine Säulen waren. Ja, dann ist es nicht so, wie es in der schönen Matthäus-Merian-Bibel zu sehen ist. Der Matthäus-Merian kennt vielleicht einige von euch, Kupferstecher im, ich glaube, Barockzeit, 17. Jahrhundert oder so. Der hat zur Bibel schöne Kupferstiche gemacht. Aber wenn man die sich anguckt, dann muss man manchmal schmunzeln. Also da steht so ein Engel und die Beine sind bei Matthäus-Merian buchstäblich als griechische Säulen dargestellt. Ja. Nein, also das ist natürlich auch Bildrede und Johannes will damit einfach ausdrücken, wie hünenhaft riesig dieser Engel war, den er sah. Ja. Die Bedeutung der Schrift geht bei Redewendungen über den reinen grammatikalischen Wortsinn oft hinaus. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wenn die Grammatik so nicht mehr weiterhilft, wobei man die natürlich nie missachten darf, ja, dann ist die Frage, was ist der Schlüssel zum Verständnis eines Textes? Was ist der Schlüssel zur Schrift? Jemand schickte mir mal eine Broschüre, die ungefähr diesen Titel hatte, der Schlüssel zur Schrift. Ja, und der bestehe seiner Meinung nach in allerlei seltsamen Dingen, die ich hier nicht erwähnen möchte, um euch zu verwirren. Ja. Lassen wir das. Aber eines vermisste ich dabei. Nämlich das, was die Reformatoren erkannt hatten. Christus ist der Schlüssel zur Schrift. Christus ist der Schlüssel zur Schrift. Oft versteht man darunter, dass Jesus Christus inhaltlich der Mittelpunkt der gesamten Heiligen Schrift ist, Altes wie Neues Testament. Das ist natürlich nicht falsch, aber das meine ich hier nicht. Sondern was ich meine, ist, Christus lehrt uns, was die Schrift bedeutet. Christus lehrt uns, was die Schrift bedeutet, ebenso seine Apostel, denn die Schriften des Neuen Testaments sind ja von den Aposteln. Jesus selbst hat kein einziges Wort schriftlich hinterlassen. Diese Lehre Christi steht in den Schriften des Neuen Testaments und daraus folgt der nächste Unterpunkt. Das Neue Testament legt das Alte aus, nicht umgekehrt. Das Neue Testament legt das Alte aus, nicht umgekehrt. Also wenn man wie zum Beispiel Arnold Fruchtbaum sagt, wir brauchen gar nicht das Neue Testament, um ein tausendjähriges Reich zu lehren, weil das im Alten Testament schon zur Genüge beschrieben wird, ja? Dann Vorsicht, dann sind wir ganz schnell auf dem Holzweg. Denn die Frage ist, was bedeuten diese alttestamentlichen Bibeltexte? Ja? Eben beim Beispiel vom Psalm 24 sagen wir schon vom Kontext her, das stimmt nicht. Ja? Bei anderen Stellen, da müssen wir gucken, zum Beispiel die Endzeitprophetien von Jesaja, was sagt denn das Neue Testament dazu? Ja, es ist nicht alles im Alten Testament immer sofort ersichtlich, wie es gemeint ist. Woran liegt das? Römer 16, Vers 25, wenn wir das mal in der revidierten Elberfelder nachschlagen, also die empfehle ich an dieser Stelle ausdrücklich, weil sie den Vers sehr schön treffend wiedergibt. Und wenn wir das mit Römer 3, Vers 21 vergleichen, dann stellen wir fest, am Ende des Römerbriefs sagt Paulus, das Geheimnis des Evangeliums war früher verborgen und wird jetzt durch prophetische Schriften offenbart. Damit meint er nicht, dass jetzt das verständlich wird, was die alttestamentlichen Schriften sagen, sondern er meint die Schriften des Neuen Testaments, die das erklären, was im Alten steht. Es ist nur die spannende Frage, in Römer 3, Vers 21 sagt Paulus, dass das Evangelium vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Also Gesetz und Propheten ist ein Ausdruck für die Schriften des Alten Testaments. Ja. Da stellt sich doch die Frage, hat Paulus am Ende des Römerbriefs schon vergessen, was er am Anfang schrieb? Ja. Widerspricht er sich da? Natürlich nicht. Wenn Paulus hier von einem Geheimnis spricht, dann meint er nicht, dass jetzt etwas geoffenbart wird, was vorher vollkommen unbekannt war. Sondern Paulus sagt hier, das Neue Testament erklärt, was mit dem Alten Testament gemeint war. Ja. Also wenn etwa das völlig unbekannt gewesen wäre im Alten Testament, was Christus betrifft, gar nichts darüber gestanden hätte, dann kann nicht im Neuen Testament stehen, was dort steht, dass Paulus und Apollos und andere anhand der Schriften des Alten Testaments bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Ja. Also, dass das Neue Testament das Alte auslegt, bedeutet nicht, dass das Alte Testament komplett unverständlich wäre, dass daraus überhaupt nichts klar hervorgeht, aber es ist praktisch so, es wird etwas vorausgesagt, bevor es passiert, stehen wir davor wie der Ochs vom Berge und können es einfach nicht verstehen. Wenn es aber geschieht, dann gehen uns die Augen auf und wir sagen, ja Mensch, das stand da doch schon seit Jahrtausenden. Wie konnte ich das nur übersehen? Ja. Und das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testaments erklären, wie das Alte Testament überhaupt gemeint ist. Ein Beispiel dazu, Jesaja 53, kennen wir alle. Ja. Berühmtes Kapitel. Und die Auslegung dieses Kapitels ist von Anfang an bis heute unter den jüdischen Gelehrten heiß umstritten. Früher gab es bis zum Mittelalter tatsächlich jüdische Gelehrte, die sagten, hier ist der Messias gemeint. Andere sagten, Moment mal, das geht doch gar nicht. Die Christen beanspruchen das für sich, also müssen wir es anders deuten. Ja? Ist jetzt mal eine boshafte Unterstellung von mir. Aber schauen wir uns an, wie Philippus das dem Kämmerer aus Äthiopien erklärt. Ja? Der Kämmerer aus Äthiopien, dem ging es genauso wie den jüdischen Schriftgelehrten. Er liest diesen Text und sagt, kapiere ich nicht. Und dann kommt Philippus und hört ihn, ja, und fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und dann fragt der Kämmerer ihn, ja, bitte, sag mir mal, von wem redet der Prophet hier? Spricht er von sich selbst? Spricht er von einem anderen? Und dann heißt es, ab Vers 35, Philippus legte daraufhin dem Kämmerer diese Schriftstelle aus und verkündigte ihm davon ausgehend das Evangelium von Jesus. Und damit hat Philippus diesen Text absolut nichts Fremdes untergejubelt. Ganz im Gegenteil. Wenn wir einmal Jesaja 53 mit der Leidensgeschichte Jesu vergleichen, dann springt es uns regelrecht ins Auge, was da für Parallelen sind, ja, und dass sich dies tatsächlich in Jesus erfüllt hat. Dann ein zweites Beispiel noch. Was ist etwa mit der von Joel verheißenen Ausgießung des Heiligen Geistes? Manche behaupten, die liegt noch völlig in der Zukunft. Wird erst passieren, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dann wird sich Israel bekehren. Andere sagen, das hat sich zu Pfingsten erfüllt. Dritte wiederum sagen, ja, das hat sich damals teilweise zu Pfingsten erfüllt und wird sich später nochmal erfüllen. Und wieder andere sagen, ja, das erfüllt sich immer wieder, nämlich immer wieder dann, wenn eine von Gott so gesegnete Bewegung wie die Pfingstbewegung aufkommt. Ja, da bekomme ich doch Bauchschmerzen. Nein, das Pfingsten im Jahre 30 nach Christus ist die einzige und vollständige Erfüllung dieser Prophezeiung. Denn Petrus erklärt dort in Apostelgeschichte 2, Vers 16, dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Also Petrus sagt klipp und klar, das ist das, was Joel prophezeit hat und das erfüllt sich hier und heute, jetzt vor euren Augen. Und wer meint, dies müsse sich noch künftig erfüllen, der irrt sich. Petrus sagt das Gegenteil. Oder wer meint, dass dieses Ereignis sich mehrfach erfüllen müsse, der hat ein ganz gewaltiges Problem. Ja? Wo steht in der Schrift, dass sich Prophezeiungen mehrfach erfüllen? Das würde Tür und Tor für die reinste Willkür öffnen. Ja? Sonst könnte ich mich auch hinstellen und sagen, liebe Leute, dass Jesus damals in Bethlehem geboren wurde und dann am Kreuz gestorben ist, vor uns Sünden und so weiter und so fort, das erfüllt sich heute auch in mir. Ja? Ich hoffe, keiner von uns würde das glauben, wenn ich das sagen würde. Ja. Aber dummerweise gibt es genug Leute, die sowas von sich behaupten, die sich als Messias darstellen. Es gibt genug Leute, die darauf reinfallen. Also das mal als ganz krasses Beispiel. Wenn wir sagen, es gibt eine mehrfache Erfüllung, das öffnet der Willkür Tor und Tür und ist ganz gewaltig brandgefährlich. Nein, sonst könnte man genauso gut sagen, Christus würde mehrfach sterben und auferstehen. Wir wissen ganz klar aus der Schrift, das gibt's nicht. Damit kommen wir direkt zum nächsten Unterpunkt. Klare Schriftstellen legen weniger klare Schriftstellen aus, nicht umgekehrt. Klang schon mal an. Natürlich ist dabei die spannende Frage, welche Schriftstellen sind klar und welche sind weniger klar. Natürlich sind immer die Schriftstellen klar, die meine Meinung bestätigen, ja, und die sind unklar, die meine Meinung nicht bestätigen. So ist es nicht, ja. Aber keine Angst, die Auslegung der Schrift ist keine derart subjektive oder willkürliche Sache. Die Lehre der Schrift geht nicht in einem Gewusel willkürlicher und widersprüchlicher Meinungen unter. Die Schrift ist durchaus klar, auch wenn es manche Stellen gibt, die schwerer zu verstehen sind, aber dann gibt es immer wieder klare Stellen, die das in ein ganz eindeutiges Licht drücken. Und ich möchte behaupten, das Problem ist weniger die sogenannte äußere Klarheit der Schrift, die, wie Luther es so schön nannte. Das heißt, dass man den Sinn der Schrift niemals sicher ermitteln könnte. Dem ist nicht so. Die Bibel ist nicht so unverständlich, dass wir niemals sicher sein könnten, was sie denn bedeutet. Sondern das eigentliche Problem ist die sogenannte innere Klarheit. Das heißt, die Bibel sagt, unser Verstand ist durch die Sünde verfinstert. Das bedeutet nicht, wir wären zu dumm, ja, sondern es bedeutet, der sündige Mensch rebelliert gegen Gott und er nimmt an der biblischen Botschaft Anstoß, gerade weil er sie versteht. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja. Deshalb verbiegt man dann die Schrift gerne so, bis sie einem in den Kram passt. Mark Twain hat mal so schön gesagt, ich habe kein Problem mit den Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Problem mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Also, die Schrift ist und bleibt klar. Das Hauptproblem ist die Bosheit unseres Herzens. Und wenn auch manche Bibelstellen etwas schwerer zu verstehen sind, es gibt genug andere eindeutige Stellen, die sie erklären. Meist hilft dazu der direkte Zusammenhang. Klartext geht immer vor Bildrede. Das Neue Testament erklärt das Alte, nicht umgekehrt. Ich fasse zusammen. Die Frage, gesundes Bibelstudium, was gilt mir und was nicht, können wir nicht pauschal beantworten, aber wir können sie beantworten. Und um diese Antwort zu finden, was in der Schrift uns persönlich gilt, müssen wir ganz genau hingucken. Wir dürfen sie nicht oberflächlich lesen oder gefühlsmäßig direkt auf uns anwenden. Und dazu, um die Schrift recht zu verstehen, müssen wir uns die Frage stellen, erstens, wie gehen wir mit der Bibel um? Wir müssen Kardinalfehler vermeiden, also den Kontext missachten, die falsche Frage zuerst stellen, Bildliches mit Wörtlichem verwechseln oder Wörtern willkürlich Bedeutung unterschieden. Wir müssen beachten, dass die Schrift grundsätzlich klar ist. Und zweitens, wie müssen wir mit der Bibel umgehen? Wir müssen beachten, dass Gott sich menschlicher Sprache bedient, dass die Schreiber der Bibel verschiedene Stile haben, die sich auf die Bedeutung auswirken. Gott bedient sich menschlicher Sprache und diese Sprache funktioniert auch nach bestimmten Regeln, die wir beachten müssen. Und diese Regeln zeigen uns, dass ein Text niemals das bedeuten kann, was er nie bedeutet hat. Der Schlüssel zur Schrift ist Christus. Das, was Christus lehrte und was wir in den Schriften des Neuen Testaments vorliegen haben. Die Lehre Christi und der Apostel. Somit legt das Neue Testament das Alte aus, nicht umgekehrt. Klare Schriftstellen legen weniger klar aus. So, ich bin schon weit über die Zeit.
Könntest du uns noch ein Wort zu den Elefanten sagen?
Zum Elefanten?
Zu den Elefanten. Sind das diejenigen, die zu viel lesen und von lauter Gelesenen nicht mehr richtig verstehen können?
Nein, damit ist gemeint, die Schrift auf der einen Seite, also damit es auch auf die Aufnahme kommt, die Frage war jetzt, was ist mit dem Wort gemeint, dass die Schrift wie ein Fluss ist, durch den Kinder warten können und durch den Elefanten schwimmen müssen. Damit ist gemeint, die Schrift ist einerseits so leicht zu verstehen, dass selbst Kinder sie verstehen können und andererseits so tiefgründig, dass selbst große, erwachsene Menschen wahrscheinlich niemals die Schrift in all ihrer Tiefe ausloten können. Ja. Wobei ich beim Letzteren etwas vorsichtig bin. Natürlich ist die Bibel sehr umfangreich, aber grundsätzlich dürfen wir auch nicht zu viel hineininterpretieren. Ja. Also, ich fasse zusammen, die Bibel ist kein Buch mit 7 Siegeln, das vollkommen unverständlich wäre. Sie ist Gottes Wort in Schriftform und das Wort Gottes in Person, Christus, erklärt sie uns. Er ist der Schlüssel zur Schrift. Und ich möchte uns darum alle herzlich ermutigen, lasst euch nicht irre machen, keine Angst vor diesem dicken Buch. Es kostet manchmal Mühe, es richtig zu verstehen, aber diese Mühe lohnt sich. Wir müssen die Regeln beachten, die man beim Lesen der Schrift beherzigen muss. Und dann werden wir schon erkennen, was Gott von uns persönlich will. Ja, also nicht im Sinne persönlicher Offenbarung, sondern was steht geschrieben, was bedeutet es, was heißt das dann letzten Endes für mich. Dann, und wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann wird uns die Bibel zum Segen sein. Amen.
Ja. Wie kann man dann irgendwie nur sagen, dass prophetische Ereignisse sich durchaus nicht wiederholen?
Also die Frage ist, wie es mit Offenbarung zu verstehen ist, das wäre jetzt ein sehr weites Feld. Es gibt da einen sehr dicken Kommentar von Greg Beale, leider bisher nur auf Englisch, der hat schon Lexikonformat. Die Offenbarung ist allerdings der am schwersten zu verstehenden Bücher der Bibel.
Ja. Aber sagten Sie doch, dass ja. Es wenige Stellen sind, die schwer.
Ja, nur eben, die Offenbarung ist eins der Bücher, das schwerer zu verstehen ist. Ja. Ich kann jetzt hier schlecht eine Vorlesung zur Offenbarung halten. Ich gucke auf den Wecker, wir sind weit über die Zeit und es gibt auch gleich Abendessen, ist auch noch eingeplant. Nur ganz kurz und knapp gesagt, die Lehrtexte des Neuen Testaments, vor allen Dingen die Lehrbriefe, sind vorzuziehen bei der Frage, was bedeutet die Offenbarung? Weil die Offenbarung von ihrem Stil her, von ihrem literarischen Charakter her, viele Visionen und Bilder enthält. Und Bilder sind, wie ich schon erwähnte, nicht immer so eindeutig. Ja. Oft werden auch die Bilder schon in der Offenbarung selbst erklärt. Ja. Und was jetzt diese konkreten Verse bedeuten, müsste ich erstmal nachschlagen. Und schlage ich vor, vielleicht können wir uns nachher noch kurz zusammensetzen, weil ich das jetzt auch nicht aus dem Kopf weiß. Ja. Ich wollte allerdings, damit keiner frustriert nach Hause geht, am Ende noch ein paar Bücher empfehlen. Ja. Wenn man sich damit ein bisschen eingehender befassen möchte, weil es ist leider ein sehr weites Feld, das ich heute an einem Vortrag nicht erschlagen kann. Ich empfehle zum einen, einmal gibt es die Gruppe Abschreckende Beispiele, ja. Einmal Don Carson, Stolpersteine der Schriftauslegung, da zeigt er viele Beispiele auf, wie man es nicht machen darf, ja. Nach dem Motto, aus Fehlern lernt man. Ja. Und das andere ist von Franz Stuhlhofer, Das Ende naht, die Irrtümer der Endzeitspezialisten, so ähnlich wie Carson, nur speziell gerade in Bezug auf Endzeitfragen. Ja. Und zur Frage, wie man richtig mit der Schrift umgeht, empfehle ich von Robert Sproul, Bibelstudie für Einsteiger, gerade dieses Jahr bei Bethanien erschienen. Sehr fundiert, sehr hilfreich und liegt auch auf dem Büchertisch aus Helge Stadelmann und Thomas Richter, Bibelauslegung praktisch in 10 Schritten den Text verstehen. Als drittes würde ich noch empfehlen Jakob von Brüggen, Wie lesen wir die Bibel, ist 2002 bei Hensler erschienen, leider vergriffen und hier und da noch antiquarisch zu bekommen. Gut, jetzt, was sagt jetzt der Programmchef?
Dass wir uns abwechseln jetzt.
Gut. Okay, dann übernimmt Werner und ich bin hiermit erstmal am Ende.